Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Freue mich wirklich sehr, wo auch immer die Profis gehört werden, gerade an diesem Wochenende, wo es ja nun wirklich mega heiß werden wird und Sie vermutlich auch Pläne haben, entweder sich zu Hause einzuigeln bei geschlossenen Vorhängen oder aber Sie wissen schon, an welchen See, an welchem Fluss Sie fahren werden, in welches Schwimmbad. Also, schön, dass Sie da sind. Wir versprechen großes Programm, unter anderem am Ende dieser Sendung. Sie müssen also wirklich durchhalten bis zum Schluss. Gibt es ein fantastisches Thema. Da reden wir nämlich über die große Frage, ob man mit Buckelwalen sprechen kann. Es gibt Forscher, die behaupten das. Die sagen, ja, Buckelwale wollen mit uns kommunizieren. Und sie haben jetzt wirklich mal verschiedene Bewegungen mit Buckelwalen, Begegnungen untersucht und etwas rausgefunden. Und das, was sie rausgefunden haben, verraten wir Ihnen um ungefähr 20 vor 12 heute. Vorher, in einer halben Stunde, geht es um das neue Petri Berlin, ein Haus für die Archäologie. Auch das sehr spannend, ein neuer Ort, den man besuchen kann auf der Spreeinsel in Berlin. Und bis dahin das Scanner-Spiel. Da gibt's heute zu gewinnen ein Buch von einem wunderbaren Ex-Kollegen, von Sven Kunze nämlich. Der war New York- und Washington-Korrespondent, hat das ARD-Morgenmagazin moderiert und jetzt ein schönes Buch geschrieben. Einigt euch, warum der Kompromiss kompromisslos ist. Und der Titel sagt auch schon, worum es da geht. Wenn Sie das interessiert, dann bewerben Sie sich jetzt beim Scanner-Spiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
To Love Somebody, hier die Version von Nina Simone. Guten Morgen, Mariano.
Guten Morgen.
Hallo, wie geht's denn?
Es geht mir ausgezeichnet bei dem Wetter.
Wunderbar, hallo. Das finde ich gut. Von wo aus rufst du denn an?
Aus dem schönen Berlin-Weißen See.
Ach, herrlich. Ja, das ist ja schön. Und ist da irgendwie, bist du regelmäßig da auf der Freilichtbühne?
Hin und wieder. Also ich habe leider zu wenig, aber ich sollte es vielleicht wieder öfter in Anspruch nehmen. Mhm. Hab's ja quasi vor der Tür.
Ja, das ist gut. Und was ist mit der Lautstärke eigentlich? Das habe ich mich schon immer gefragt. Eine Venue, ein Event-Location, wie es so heißt, eine Bühne, die so dicht in der Stadt ist. Hört man da eigentlich viel?
Hält sich in Grenzen. Aber ich denke mal, es ist ähnlich wie, als wenn man am Flughafen wohnt. Man gewöhnt sich irgendwann automatisch dran. Mhm. Und außerdem ist es ja, sag ich mal, sind ja immer tolle Sachen, die da aufgeführt werden. Von daher, sag ich mal, es ist jetzt erträglich.
Ja, Mariano, danke, dass du bei uns bist. Das Scannerspiel für dich ist immer das Schwerste, weil der erste Anrufer, du müsstest halt wirklich drei Fragen richtig beantworten, bevor es das Buch gibt. Ne?
Okay.
Frage Nummer 1 kommt hier.
Kakadus holen sich Wasser aus Trinkbrunnen. Im australischen Sydney haben wilde Gelbhauben-Kakadus gelernt, die Trinkbrunnen der Stadt zu bedienen. Ein internationales Forscherteam hat die Vögel mit Kameras beobachtet. Die Kakadus drehen mit einem Fuß das Ventil vom Wasserhahn auf. Dabei verlagern sie ihr Gewicht so, dass der Griff sich nicht wieder schließen kann. Ihre Artgenossen warten dabei brav in der Schlange, bis sie an der Reihe sind.
Mhm. Der Kakadu. Stimmt das? Kakadus holen sich Wasser aus Trinkbrunnen, wie wir das beschrieben haben?
Könnte ich mir im Prinzip vorstellen, weil Krähen und ähnliche Vogelarten sind ja relativ intelligent. Mhm. Ich würde sagen, ja.
Ja, stimmt auch. Und zwar ist das so eine ganz bestimmte lokale Gruppe von Kakadus, die in Sydney unterwegs sind. Die lernen unheimlich viel und passen sich immer besser dem Stadtleben an. Die bedienen nicht nur Trinkbrunnen, sie haben auch schon vor längerer Zeit gelernt, Deckel von Haushaltsbehältern zu öffnen. Ja?
Also ja.
Verschließen reicht nicht mehr. Frage Nummer 2.
Verletzte Sojabohnen ziehen Insekten an. Wenn Sojabohnen Blattschäden erleiden oder zu hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ist das doppelt schädlich für sie. Denn die Pflanze schüttet nun einen Stoff aus, der eine hormonelle Reaktion in ihr auslöst. Dadurch werden Sojapflanzen besonders anziehend für Insekten. Die Insekten können die verletzte Pflanze nämlich besser verdauen.
Ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Art Gärungsprozess stattfindet. Also ich würde sagen, ja.
Mhm. Und ja ist in diesem Fall falsch. Verletzte Sojapflanzen, die schütten Isopren als Reaktion aus. Das löst die hormonelle Abwehr der Pflanzen aus, wodurch Sojapflanzen schlechter verdaubar werden für Insekten. Die produziert quasi ihr eigenes Pestizid und wehrt sich. Mariano, war trotzdem schön mit uns. Wo gehst du denn schwimmen heute, wenn ich fragen darf? Oder morgen?
Na, im Wasser.
Im Weißen See oder fährst du irgendwo anders hin?
Nee, wahrscheinlich in Land Brandenburg und dort halt in irgendeinem schönen See.
Alles
auf
klar.
Jeden Fall.
Dann viel Spaß und nimm Radio 1 mit. Ne?
Auf jeden Fall, Dankeschön. Schönen Samstag für euch.
Dir auch. Danke, tschüss. Und Tanja ist hier. Hallo, Tanja.
Ja, hallo.
Tanja, von was rufst du an?
Ich rufe aus Münster an.
Aus dem schönen Münsterland. Na, guck mal an. Dann, ja. dann weiß ich ja, dass bei dir vor der Tür ein Hollandrad steht. Ne? Mindestens eins.
Auf jeden Fall.
Oder? Wie viele habt ihr in der Familie?
Tatsächlich bin ich erst hierher gezogen, darum sind es erst zwei. Aber es ist ja noch der Anfang.
Ja, aber Münster ist so ein Fahrradparadies, ne, oder?
Ja, herrlich. Ja. Das ist super.
Hat dich der Beruf dahin verschlagen oder die Liebe, Tanja?
Ja, der Beruf.
Und die Liebe ist mitgekommen.
Ich bin alt und brauchte das Geld.
Sehr schön. Gut, also Frage Nummer 3. Danach gehört ihr schon das Buch, wenn die Antwort richtig ist. Hier kommt sie.
Der T-Rex hatte einen kleineren Vorfahren. Er hat einen Namen wie aus einer anderen Zeit. Khan Kulu, übersetzt Drachenprinz. Paläontologen eines internationalen Teams haben in der Mongolei eine neue Tyrannosaurus-Art aus der mittleren Kreidezeit entdeckt. Dieser neue Saurier ist der Vorfahre des T-Rex. Der Khan Kulu war seinem Nachfahren körperlich noch sehr unterlegen. Er war nur rund 4 Meter lang, ein Zwerg im Vergleich zu seinem berühmten Nachfahren, dem T-Rex.
Also keine Ahnung vom Thema, aber ich sag mal nein.
Du sagst nein und nein ist falsch, Tanja. Es gab den wirklich, den haben wir uns nicht ausgedacht, den Khan Kulu. Der schließt nämlich eine Lücke, die Evolutionslücke zwischen den kleinen Ur-Tyrannosauriern im Jura und der frühen Kreidezeit und den riesigen Tyrannosaurierarten aus der späten Kreidezeit. Aber Tanja, war schön, dass wir mal miteinander reden konnten.
Jo, dankeschön.
Lass dir gut gehen. Jo. Ciao. So, dann haben wir hier Guido. Hallo, Guido.
Hallo, Stefan.
Guido hat gar nicht mehr damit gerechnet, dass er rankommt, richtig?
Richtig.
Aber du hast gewonnen. Und zwar ohne was dafür zu tun. So sind die fiesen Regeln hier vom Scannerspiel. Wenn die dritte Frage daneben geht, dann kommt einfach der Abräumer ran. Und das ist ein toller Titel. Sven Kunze, sowieso großartiger Kollege, alter Radiokollege. Einigt euch, heißt sein Buch, warum der Kompromiss kompromisslos ist. Erschien im Verlag C. Bertelsmann, würde im Buchhandel 24 Euro kosten. Das kannst du jetzt einfach mitnehmen sozusagen, aber ich mache dir noch dieses Angebot, Guido.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ja, du kennst das ja, ne? Entweder gehst du mit dem Buch jetzt nach Hause, gut abgestaubt, oder du setzt es nochmal aufs Spiel, dann hast du am Ende beides, Buch und Abo, oder beides verloren.
Also es wäre mir jetzt so unsportlich, wenn ich jetzt einfach das Buch mitnehmen würde.
Und allen da draußen auch. Also noch eine Frage?
Na klar.
Hier kommt sie.
Fledermäuse bekommen ungewöhnlich oft Krebs. Fledermäuse haben ein trauriges Schicksal. Sie erkranken fast immer an Krebs. Ein internationales Forscherteam hat jetzt untersucht, woran das liegt. Der Grund? Fledermauskörper sind fast wie eine Brutmaschine für Krebszellen. Ihr Immunsystem reagiert auf die Zellmutationen, indem es sie beim Wachsen unterstützt. Auch die Gene der Fledermaus unterstützen das Krebswachstum.
Da ist ein Küchenjoker bei dir, Guido. Wie heißt denn dein Küchenjoker?
Ja, meine Frau, die hat man schon mal dabei, mein Küchenjoker.
Und die hat gesagt. Ich habe genau gehört, dass sie gesagt hat. Und was aus der Küche kommt, ne, ist ja oft irgendwie, ja, wie soll ich sagen?
Passt meistens gut, oder?
Könnte sein, ich weiß es nicht. Also ich habe ja diesen Umschlag hier, ich kenne die Antwort ja nicht. Ich muss erst den Umschlag aufmachen, wenn du geantwortet hast. Ne?
Also ich würde das auch meinen Küchenjoker mal vertrauen und würde sagen, es stimmt nicht.
Ja, lieber Guido und lieber Küchenjoker, und damit habt ihr recht. Nee, es ist umgekehrt. Fledermäuse werden ungewöhnlich alt, die haben eine ganz lange Lebensdauer und sie trotzen dem Krebs. Man findet nur ganz, ganz, ganz selten Tumore in Fledermäusen. Ja, normalerweise werden Zellmutationen häufiger, je länger ein Lebewesen lebt, aber in Fledermäusen ist das nicht so. Und deswegen wissen wir auch, Fledermäuse können auch Krankheiten übertragen, von denen sie selber überhaupt nicht sterben. Guido, herzlichen Glückwunsch. Ganz tolles Buch hast du gewonnen, ne, von Sven
Super,
Kunze.
Danke schön.
Danke fürs Mitspielen, sage ich. Was macht ihr Hübschen noch am Wochenende?
Ja, heute, wir werden heute noch zur kleinen Geburtstagsfeier gehen. Mhm. Ich werde mich noch am Nachmittag um das Fahrrad für eine Enkeltochter kümmern. Mhm. So, ja.
Ja, wird gegrillt auf dem Geburtstag?
Oh, weiß ich gar nicht. Ja. Glaube nicht.
Und morgen am bisher heißesten Tag des Jahres schon Pläne?
Ja, da haben wir, wir haben am Montag noch ein kleines Jubiläum. Ah. Da müssen wir ein bisschen was vorbereiten.
Alles auch. Klar. Ruht euch schön aus, macht's hübsch und danke fürs Mitspielen. Und ganz wichtig, Guido, jetzt nicht auflegen, ne?
Dankeschön.
Tschüss, tschüss. Nächsten Dienstag eröffnet auf der Spreeinsel mitten in Berlin ein neuer Wissenschaftsstandort. Ein archäologisches Haus am Petriplatz. Es heißt schlicht Petri Berlin und sagt, es will kein Museum sein. Was denn dann? Das kann uns Dr. Anne Sklebitz verraten, die Leiterin des Petri. Guten Morgen, Frau Sklebitz.
Guten Morgen.
Sie wollen Archäologie erlebbar machen, habe ich gelesen, so wie im Museum?
Genau, Archäologie erlebbar machen, aber tatsächlich nicht so wie im Museum. Wir haben jetzt keine klassische Ausstellung aufbereitet, wo jetzt ein Thema, sag ich mal, didaktisch vorbereitet ist für die Besuchenden, sondern wir sind ein ganz transparenter, offener Arbeitsort, wo man den ganz realen Forschern und Forschenden über die Schulter gucken kann, während man selbst erleben und austesten darf, wie dann so Forschungsprozesse funktionieren.
Ich habe gelesen, dass Petri will auf jeder Etage von unten bis oben jeweils einen Arbeitsschritt der archäologischen Arbeit zeigen. Wie geht das? Mit was geht das los?
Genau. Wir wollen sozusagen den Weg eines Fundes von der Ausgrabung bis in die Ausstellung verdeutlichen. Und deswegen fangen wir im Untergeschoss auch wirklich direkt bei der Ausgrabung an.
Im Keller.
Ja, im Keller, genau. Mhm. Unter dem Boden, wo sich Archäologen dann bei der Ausgrabung ja auch bewegen.
Was gibt es denn da auszugraben unter Ihrem Haus?
Also unter dem Haus ist schon ausgegraben. Da gibt es die Mauern der ehemaligen Lateinschule von Köln und die Fundamente der ehemaligen Petrikirche.
Mhm. Ja, darf man ja nie vergessen. Köln ist ja eigentlich mal eine Berliner Stadt gewesen, ne?
Ach, da sagen Sie was. Also eigentlich weiß man ja nicht so genau im Mittelalter, ob Köln oder Berlin älter ist. Es gab beide Städte.
Ja.
Wir befinden uns am Petriplatz im Kölner Teil.
Mhm.
Aber definitiv am Ursprung der heutigen Stadt.
Okay, gut. Also unten wird gezeigt, wie das aussieht, wenn Archäologen in so einer Baustelle in der Erde wühlen und Fundamente freilegen wahrscheinlich, oder?
Man bewegt sich tatsächlich direkt in den freigelegten Fundamenten, kann über einen 3D-Scan der ehemaligen Grabung erfahren, wie das komplette Areal aussah, als es ausgegraben wurde. Und erfährt über die Medien, was denn die Forscher und Forscherinnen eigentlich aus diesen Mauern interpretieren, was das für Gebäude waren.
Über die Medien unten im Ausstellungsraum.
Über die Medien unten im Ausstellungsraum, genau.
Und dann geht's nach oben und was passiert da?
Ab dem ersten Obergeschoss hat man dann immer sogenannte Fenster in die Wissenschaft und kann da dann unseren Mitarbeitenden über die Schulter schauen. Im ersten Obergeschoss ist das die sogenannte Fundbearbeitung. Das ist der erste Schritt, den ein Fund macht nach der Ausgrabung. Da wird er nämlich gereinigt und vorsortiert.
Mhm. Arbeiten dort dann Schauspieler, die Archäologen darstellen, so Indiana Jones-mäßig, oder wird im Petri wirklich an echten Ausgrabungsstücken gearbeitet für die Wissenschaft?
Am Petri wird mit ganz echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an echten Ausgrabungsstücken gearbeitet. Das ist nämlich auch das, was es besonders macht. Wir machen jetzt keine Show, die irgendwie Fake-Forschungen darstellt. Wir zeigen wirklich die realen Forschungen, bei denen man uns über die Schulter gucken kann.
Was ist ganz oben in den obersten Etagen?
Nach der Fundbearbeitung kommt die Restaurierung von einem Fund. Mhm. Da ist also die Restaurierungswerkstatt.
Eigene Etage?
Eigene Etage. Dann haben wir noch zwei Etagen Magazin, denn es wird natürlich unglaublich viel gefunden, was aufbewahrt werden möchte.
Magazin heißt jetzt nicht Playboy, sondern Archiv im Prinzip, ne?
Objektbibliothek kann man es auch nennen. Mhm. Genau, das ist das Archiv, wo unsere Funde dann aufbewahrt werden, damit man sie für die Forschung dann wieder rausholen kann und vergleichen.
Mhm. Gibt es auch Gastronomie, frage ich mal einfach so aus eigenem Interesse?
Leider nicht.
Wir haben kein
Bei
Café.
Sonderveranstaltungen definitiv. Wir haben ein Café vor der Haustür am Petriplatz, gibt es eins, aber wir haben kein eigenes.
Dieses ganze Konzept, ist das eher sowas für Kinder, die Archäologie kennenlernen wollen, für Schulklassen oder an wen haben Sie gedacht bei den Besuchern?
Wir wollen sehr gerne auf jeden Fall außerschulischer Lernort werden, haben aber in erster Linie vor allem an neugierige Menschen gedacht und Menschen, die gerne was entdecken wollen und hinter die Kulissen gucken wollen, sich für die Stadtgeschichte interessieren, aber eben auch für Restaurierung und Forschung und für diese Prozesse, die eigentlich passieren bei der Aufarbeitung von Funden. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein relativ breites Spektrum, weil viele Menschen ja gerne mal neugierig sind und sich dann austesten können.
Vor allen Dingen ist auch an einem schönen Ort, nämlich am Petriplatz mitten in Berlin, das Archäologische Haus Petri Berlin genannt. Das war die Leiterin dazu, Dr. Annes Klebitz. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und für Dienstag für die Eröffnung. Toi, toi, toi.
Vielen Dank.
Danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Genau.
Der griechische Elektronikmusiker Vangelis, der zurzeit übrigens stark gefeatured wird in der Radio 1 Late Night Lounge, nur so am Rande, der hat 1976 ein klassisches Elektronikalbum aufgenommen mit dem Titel Albedo 0.39. Inspiriert von Astrophysik. Der Titel soll ausdrücken, dass die Erde nicht wie ein perfekter Spiegel 100% der Strahlung aus dem All zurückreflektiert, sondern nur 39%, so die Berechnung vor 50 Jahren. Jetzt ist eine neue Studie erschienen und die behauptet, die Erde nimmt deutlich mehr Strahlung auf, als man einst dachte. Und das hat Auswirkungen auf unser Klima, steht da drin. Und deshalb haben wir diese Studie einem Profi vorgelegt, der uns das erklären soll, dem Klimaphysiker Dr. Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut. Herr Gößling, guten Morgen.
Kowski.
Was ist das für ein Wort, Albedo? Wo kommt das her und was sagt es genau aus?
Albedo ist sowas wie Strahlkraft. Also tatsächlich betrifft das in dem Falle die Helligkeit der Erde. Also welcher Anteil der Sonnenstrahlung, die auf die Erde von der Sonne geschienen wird, wird wieder zurück direkt ins Weltall geschickt, ohne den Planeten aufzuwärmen. Und tatsächlich, also diese 39%, die da genannt wurden, die waren so ein bisschen höher, als man das heute einschätzt. Da, also wir reden von ungefähr 30%, die zurückgestrahlt werden. Und das sind ja, ist jetzt nicht so, dass 9% heute weniger sind, sondern das war einfach so ein bisschen daneben, also es ist etwas weniger. Und jetzt reden wir darüber, dass so in Größenordnung bis zu 1% sich das geändert haben könnte in den letzten Jahrzehnten.
Mhm, verglichen also mit dem Albedo von 0.39, aber man weiß ja auch nicht, ob Vangelis das genau nachgeguckt hat.
Ja.
Aber was heißt das genau? Unser blauer Planet strahlt nicht mehr so hell wie einst ins All?
Ja, also die Erde, die ist ja die hat ein Gleichgewicht. Einerseits haben wir das, was von der Sonne an Solarstrahlung bei uns ankommt. Davon wird ein Teil reflektiert. Die ungefähr 70% verbleiben aber und wärmen die Erde. Diese Wärme, die wird die Erde dann wiederum los durch sogenannte thermische Strahlung. Das heißt, sie strahlt dann Wärmestrahlung ab, die man nicht sehen kann, die man aber spüren kann. Und dann ist das eben ein delikates Gleichgewicht zwischen einerseits dem, was an Sonnenstrahlung hier ankommt und dem, was die Erde wieder los wird über diese thermische Strahlung. Und was jetzt, ja, fragen Sie gerne nach.
Nee, also zum einen also können uns die Außerirdischen nicht mehr so leicht finden in der Dunkelheit des Alls, weil die Erde einfach nicht mehr die gleiche Leuchtkraft hat. Und fürs Klima, was genau, da wollten Sie gerade drauf kommen. Was heißt das fürs Klima?
Ja, genau. Also erstmal der grundlegende Treibhauseffekt ist ja der, dass die Treibhausgase dafür sorgen, dass die Erde diese thermische Strahlung nicht mehr so leicht loswerden kann. Das heißt, in dem Moment, wo wir Treibhausgase erhöhen, da haben wir erstmal immer noch genauso viel Sonnenstrahlung, die ja absorbiert wird, aber wir werden die nicht mehr so leicht los im Thermischen. Das heißt, die Erde muss sich erwärmen, um am Ende wieder genauso viel thermische Strahlung loszuwerden. Das heißt, das neue Gleichgewicht bei höherer Treibhausgaskonzentration ist ein wärmeres. So, jetzt kommt aber der Clou, wenn gleichzeitig zusätzlich sich auch noch dieser Albedo verändert, also noch mehr von dem Sonnenlicht wirklich auf der Erde verbleibt, dann muss die Erwärmung noch stärker sein, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und das ist etwas, was in den letzten 25 Jahren stark passiert ist tatsächlich.
Und das Albedo verändert sich, weil es die Treibhausgase gibt, oder warum verändert sich das?
Ja, das ist offensichtlich ein komplexer Cocktail an Mechanismen, der dahinter steckt. Also einerseits ist es tatsächlich so, wenn die Oberfläche der Erde sich erwärmt, dann können zum Beispiel die Eis- und Schneeflächen kleiner werden. Dadurch wird die Oberfläche der Erde dunkler. Was aber auch passiert, und das scheint in den letzten 25 Jahren, wo wir gute Satellitenmessungen davon haben, vornehmlich passiert zu sein, ist, dass eben diese Oberflächentemperatur, wenn die wärmer wird, dann hat die auch Einfluss auf die Wolken. Und wenn die Wolken weniger werden, dann wird eben diese Albedo auch niedriger und dann bleibt mehr Sonnenstrahlung zurück im System. Und das scheint der Haupteffekt zu sein. Also ja, die Polargebiete mit dem Rückgang an Schnee und Eis haben auch beigetragen, aber die Wolken spielen da offenbar eine Kernrolle. Und das ist auch in dieser schwedischen Studie thematisiert worden.
Und auch die Satelliten spielen da eine Rolle in dieser Studie, ne? Welche?
Ja, absolut. Also das ist eine der, ich sag mal, der Goldstandard dieser kontinuierlichen Messungen, die wir jetzt seit ungefähr 25 Jahren haben. Das ist eine NASA-Mission, die nennt sich CERES. Und da sind immer im Moment noch Instrumente im Weltall, aber so peu à peu geben die den Geist auf. Und da muss man zusehen, dass man Missionen hat, die jetzt wieder das nachfüllen, damit wir so einen kontinuierlichen Record haben. Sonst, wenn die aufhören und man schickt neue Satelliten hin, dann hat man so eine Lücke. Und das ist ganz schwer, die dann zusammenzubringen. Und in diesem Papier von den Schweden, da wurde jetzt auch maßgeblich davor gewarnt, dass das passieren könnte und dass wir dann ein Instrument verlieren, mit dem man so eine Art Frühwarnsystem, denn in dieser Energiebalance, in diesen Messungen kann man schon frühzeitig sehen, in welche Richtung es mit der Erdtemperatur weitergeht. Wenn wir also zum Beispiel irgendwann es schaffen, Treibhausgase wieder zu reduzieren, dann wird man das in der Energiebalance zuerst sehen und erst später in der Antwort der Temperatur, dass es dann also tatsächlich wieder kühler wird.
Höre ich jetzt zwischen den Zeilen raus, dass die Regierung Trump eventuell kein Interesse haben könnte, diese, ich nenne sie mal, Klimasatelliten zu ersetzen?
Ja, das weiß ich nicht. Also damit schießt man sich natürlich total ins Bein. Also man kann ja irgendwie den Klimawandel leugnen, aber man tut sich absolut keinen Gefallen damit, so völlig blind in das reinzulaufen, was hier uns jetzt bevorsteht. Also selbst wenn man über Maßnahmen streitet, was man in welcher Art und Weise tun will, man will doch wissen, was auf einen zukommt. Und da würde man, glaube ich, wirklich sich absolut keinen Gefallen, selbst wenn man Klimaleugner ist, tun, wenn man diese Möglichkeiten aus der Hand gibt.
Zu einer neuen Studie aus Stockholm, der Klimaphysiker Dr. Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut, der uns erklärt hat, was Albedo ist. Und ich hoffe, dass Vangelis das damals auch richtig verstanden hat. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Mal bei den Profis auf Radio 1. Danke Ihnen. Schönes Wochenende.
Tschüss.
Tschüss.
Gleichfalls.
Die Psychologie soll menschliches Verhalten erforschen, beschreiben und erklären. Und das wird oft anhand von Fragebögen gemacht. Ja, immer öfter natürlich digital auf dem Smartphone. Und ich vermute mal, mit dieser Methode sind auch die Daten entstanden, die die Psychologin Luisa Schelling ausgewertet hat. Sie ist Doktorandin an der Universität Mainz. Guten Morgen, Frau Schelling.
Guten Morgen, hallo.
Und Sie wollten rausfinden, wie volatil unsere Zufriedenheit in Beziehungen ist, also wie groß oder klein die Schwankungen sind innerhalb kurzer Zeiträume. Warum ist das wichtig, wie oft ich am Tag zufrieden oder unzufrieden bin mit der Beziehung zu meinem Partner oder meiner Partnerin?
Die vorherige Forschung hat sich vor allen Dingen Veränderungen in Beziehungszufriedenheit über größere Zeiträume angeguckt, also mit Erhebungen beispielsweise einmal im Monat oder auch nur einmal im Jahr. Nun wissen wir natürlich aber auch, dass die Beziehungen im alltäglichen Leben stattfinden. Und deswegen war es unser Ziel, hier genauer reinzuzoomen in die alltäglichen Beziehungsprozesse und Beziehungsdynamiken, um vielleicht genauer verstehen zu können, wie langfristig die Beziehungszufriedenheit aus dem Gleichgewicht gerät. Mhm. Und dafür haben wir die Paare einmal am Tag über 14 Tage und auch fünfmal am Tag über 10 Tage zu ihrer Beziehungszufriedenheit befragt, um zu schauen, wie es denn überhaupt mit der momentanen Beziehungszufriedenheit bestimmt ist, um langfristig verstehen zu können, wie die momentane Beziehungszufriedenheit mit der langfristigen Beziehungszufriedenheit der globalen und auch dieser Veränderung dieser zusammenhängt.
War das so eine Abfrage am Smartphone, wo die Leute dann eine Skala von 1 bis 5 wählen mussten?
Ganz genau. Mhm. Einmal am Tag oder auch fünfmal am Tag. Genau.
Ja, und da hieß es dann, 1 ist ganz unzufrieden und 5 ist super happy und mega zufrieden, oder?
Genau, 5 wäre dann sehr zufrieden, 1 wäre sehr unzufrieden. Mhm.
Nun ist ja Zufriedenheit kein Wert, den man normen oder eichen könnte. Der ist ja schwer zu messen. Also manche stellen extrem hohe Ansprüche an ihre Beziehung. Da müssen alle meine Bedürfnisse vom Partner perfekt befriedigt werden, sonst lasse ich mich scheiden. Andere sind schon froh, dass sie überhaupt wen haben an ihrer Seite. Also wenn Sie daraus jetzt einen Zufriedenheitsindex machen, ist das nicht schwierig? Was soll der aussagen?
Es ist absolut schwierig, wenn man nur auf Mittelwerte zwischen Personen guckt. Umso wichtiger ist es, sich die Schwankungen innerhalb einer Person anzugucken. Also zu schauen, inwieweit sich die Werte im Vergleich zum Mittelwert zu mir selbst verändern über die Tage hinweg. Und genau das können wir mit unserer Methode untersuchen, dass wir sehen, inwieweit verändert sich denn die Beziehungszufriedenheit über Tage hinweg im Unterschied zu meinem durchschnittlichen Mittelwert. Und da können wir dann untersuchen, inwieweit die Abweichungen von meinem Mittel mit anderen Maßen, zum Beispiel meiner globalen Zufriedenheit, zusammenhängen.
Und das Ergebnis, Sie haben herausgefunden, es gibt sie, diese Schwankungen in der Beziehungszufriedenheit über mehrere Tage, aber auch innerhalb eines Tages. Wie groß sind die denn?
Ganz genau. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das von diesen statistischen Ergebnissen zusammenzufassen. Ich versuche das mal ein bisschen in ein Bild zu geben. Man kann sich vorstellen, dass die Paare in unserer Studie im Mittel recht zufrieden waren. Also auf einer Skala von 1 bis 5 ungefähr eine 4. Nun war es so, dass im Mittel Paare ungefähr plus minus einen Skalenwert geschwankt haben. Die meisten davon sowohl über Tage hinweg als auch innerhalb von Tagen. Also zwischen einer 3 und einer 5. Das waren ungefähr bis zu 68% der Stichprobe. Wollte man sich da mehr angucken, also bis zu 95% der Stichprobe, konnte man sehen, dass die Paare, die sehr stark geschwankt haben, bis zu plus minus 2 Skalenpunkten geschwankt haben. Und das war bei den Personen, die generell sehr stark geschwankt haben, so dass die auch im Mittel weniger Zufriedenheit gezeigt haben, also beispielsweise eine 3. Und da wären die Schwankungen dann tatsächlich von 1 bis 5 überhalb von Tagen und auch innerhalb von Tagen. Mhm. Also tatsächlich Schwankungen vom kompletten Spektrum der Skala.
Sie sind die Psychologin. Also mir erscheint das ganz normal, dass Menschen täglich zahlreiche Gefühlsschwankungen haben, dass es uns mal super geht und mal schlecht. Was sagen Sie?
Das konnten wir genau auch mit der Erhebung zeigen, dass es normal ist, dass es zum gewissen Teil ist. Ich fand es sehr interessant, als ich mich vorher mit anderen WissenschaftlerInnen auf verschiedener Disziplinen ausgetauscht habe, dass viele meinten, ach, je länger man zusammen ist, da passiert doch gar nichts mehr. Umso interessanter war es, dass wir auch in unseren Studien auch Paare hatten, die teilweise 40 Jahre schon zusammen waren. Und selbst da konnten wir zeigen, es gibt immer noch Veränderungen in der Beziehungszufriedenheit, selbst über so kurze Zeiträume.
Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Psychologin Luisa Schelling, die Doktorandin ist an der Universität Mainz. Frau Schelling, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
So, ich muss jetzt bei den Profis leider ein wenig vulgär werden. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Also, aus Scheiße Geld machen, das ist ja so ein gängiger Spruch. Und womöglich wird der leicht abgewandelt jetzt endlich mal Wirklichkeit. An der Uni Stuttgart, da machen sie nämlich aus Pissebeton, mit Hilfe von Urin wird ein Biobeton hergestellt, der wesentlich umweltfreundlicher sein kann als der herkömmliche. Mit ausgedacht hat sich das der Ingenieurswissenschaftler und Architekt Lucio Blandini. Er ist Professor am Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Uni Stuttgart. Herr Blandini, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Ich habe gelesen, wenn ich künftig auf dem Flughafen Stuttgart Pipi machen gehe, dann helfe ich damit der Wissenschaft. Stimmt das?
Das ist vollkommen richtig. Das wird aber noch etwas dauern. Man kann nicht gleich loslegen damit. Und da geht es darum, dass man in Orten wie im Flughafen Urin gesammelt werden kann und dann aufbereitet werden kann, um zu sehen, ob unsere Annahme im Labor tatsächlich funktioniert.
Sollte ich dann vorher Spargel essen, damit der Biobeton auch einen ordentlichen Duft bekommt?
Sie werden nichts von Duft oder von Farbe mitbekommen. Das Ganze wird verarbeitet. Sie können essen, was Sie möchten. Aber das tatsächlich ist es ein Thema, Urin so zu stabilisieren, dass unabhängig von, was Sie gegessen haben, dann weiterhin Ihre Wirksamkeit hat.
Was haben Sie vor mit dem Urin? Wozu brauchen Sie das?
Wir brauchen die Urin, weil wir Harnstoff brauchen für Bakterien. Und diese Bakterien führen dazu, dass Kristallen, besser gesagt Calciumcarbonatkristallen, gebildet werden, die Sandkörner zusammenbringen und zusammenbinden. Und damit bekommen wir ein Festmaterial, den wir im Bauwesen verwenden wollen.
Und wie genau wird dieser Harnstoff, den Sie ja vor allem brauchen aus dem Urin, wie genau wird er angewandt? Was passiert damit?
Es ist üblicherweise Harnstoff in Urin verwendet oder vorhanden und den benutzen wir. Wir haben auch schon getestet, ob die Menge, die üblicherweise in Urin vorhanden sind, im Sinne der Konzentration ausreichen. Das konnten wir schon in einer Vorphase dann festlegen. Und jetzt müssen wir einige weitere wissenschaftliche Fragen nachgehen, bevor wir tatsächlich das als Material einsetzen können. Mhm.
Aber für die Betonherstellung machen Sie Folgendes. Sie mischen Sand und bakterienhaltiges Pulver, ne? Und das wird dann mit Urin gespült. Und da bauen dann die Mikroben den Harnstoff ab und dann entstehen die Kristalle aus Calciumcarbonat. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau. Und zusätzlich zum Urin brauchen wir auch Calcium, denn das brauchen die Bakterien auch, um dann das Calciumcarbonat Kristalle erzeugen zu können.
Und dann entsteht am Ende Beton.
Es entsteht am Ende ein Material, der eher ähnlich wie ein Sandstein ist, aber mit hoher Festigkeit und höhere Festigkeiten, so dass wir Mauerwerk aus Beton damit ersetzen können. Deswegen sprechen wir vereinfacht vom Biobeton. Letztendlich ist eine Biomineralisierung, was stattfindet.
Warum menschlicher Urin? Ich meine, gibt es da nicht bessere Zutaten, zum Beispiel technischen Harnstoff?
Wir kommen aus dem technischen Harnstoff als Zutat. Damit waren wir schon erfolgreich und haben wir Festigkeiten bis 50 Megapascal. Das ist, was man normalerweise bei einem Haus als Beton verwendet wird, sogar noch besser. Mhm. Und aber das Thema bei dem technischen Harnstoff ist, dass das industrielle Fertigung davon auch Energie verbraucht und auch CO2-Emissionen freisetzt. Und dementsprechend sind wir auf die Idee gekommen, auf eine natürliche Mittel zurückzugreifen, ein Stoff vorhanden ist.
Ja, nun habe ich aber gelesen in Ihrer Studie, dass die Druckfestigkeit von menschlichem Urin nur ein Zehntel des technischen Harnstoffs besteht. Ne? Reicht das dann überhaupt, um ein gutes Material herzustellen?
Und das ist genau jetzt die Herausforderung für die kommenden 2,5 Jahre. Also wir sind Mitte im Projekt sozusagen. Wir haben die Machbarkeit definiert. Wir haben gezeigt, dass die Konzentrationen funktionieren können. Und jetzt müssen wir herausfinden, welche hemmende Materialien oder Komponenten im menschlichen Urin vorhanden sind, damit wir eben nicht nur 4-5 Megapascal erreichen, sondern mindestens 20. Und das ist das Ziel.
Und wenn ich da mitmachen möchte, ab wann darf ich mich zum Stuttgarter Flughafen begeben? Pissoirs? Wann geht's los damit?
Das wird schon auch etwas dauern, weil wir erstmal diese Frage beantworten müssen. Also ich rechne mit etwas 2 Jahre, bevor wir soweit sein werden, dass wir diese Phase haben werden.
Also Biobeton, hergestellt unter Hilfe von menschlichem Urin, ein Projekt des Ingenieurswissenschaftlers und Architekten Lucio Blandini. Er ist Professor am Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren der Uni Stuttgart. Herr Blandini, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, vielen Dank. Hier den Hinweis habe, dass es nicht nur meine Arbeit ist, aber dass es interdisziplinäre Teamarbeit mit 3 Instituten und vielen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann ist. Also das ist mir schon wichtig zu betonen.
Ist angekommen. Jetzt müssen wir mal die Fantasie ganz doll aus dem Keller holen. Mal angenommen, heute Nacht landet ein Raumschiff in Berlin, ja? Die Aliens geraten zufällig mit ihren Hypersensoren auf die Ultrakurzwellenfrequenz 95.8 und erkennen in der Radio 1 Late Night Lounge ein Zeichen für intelligentes Leben und sagen sich, da fahren wir mal hin. Aber wenn die dann aussteigen, in welcher Sprache sollten wir mit den Aliens kommunizieren? Das kalifornische SETI, das SETI-Institut, das forscht zu außerirdischem Leben und das empfiehlt die Sprache der Buckelwale. Kein Witz. Wale sind Stellvertreter für Außerirdische, sagt eine dieser Forscherinnen. Sie sagt, Wale sind intelligente Wesen mit einer Sprache, die uns völlig fremd ist. Tatsächlich haben Forscher der Alaska Whale Foundation 2023 erstmals ein Gespräch geführt mit einer Buckelwalkuh namens Twain. Und jetzt haben kalifornische Forscher weitere Begegnungen zwischen Wal und Mensch analysiert. Und diese Studie, die haben wir einer Expertin vorgelegt, der Biologin Dr. Manja Voss vom Museum für Naturkunde in Berlin. Frau Voss, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Die Kollegen und Kolleginnen haben 12 Begegnungen mit Buckelwalen analysiert. Wie findet man denn solche Begegnungen? Ich meine, das muss ja auch alles sehr gut dokumentiert sein, oder?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Tatsächlich sind das Zufallsbegegnungen. Und man ist in den Weltmeeren unterwegs. 2/3 unserer Erdoberfläche sind von Meeren bedeckt. Und ist tatsächlich dann nicht so gut zu planen. Aber es gab tatsächlich 2 Boote, die für Forschungszwecke aufs Meer rausgefahren sind und dort Walen begegnet sind. Aber die meisten Begegnungen Mensch-Buckelwal fanden über kommerzielle Whale-Watching-Touren statt oder Whale-Swimming-Touren oder auch private Bootsausflüge, wo die Leute zufällig Kameras und Fotokameras, Videokameras dabei hatten.
Die Studie, die Sie sich für uns angeschaut haben, stammt von der UC Davis University in Kalifornien. Und die Forscher dort haben sich vor allem auf die Luftblasenringe fokussiert, also nicht auf die Walgesänge, sondern die Luftblasenringe, die die Wale in Gegenwart von Menschen ausstoßen. Welche Funktion haben die denn normalerweise?
Ja, das ist genau die Kernfrage dieser Studie. Diese Luftblasenringe sind nämlich bisher sehr, sehr selten beobachtet unter Bartenwalen. Von Zahnwalen kennt man die durchaus sehr gut. Aber bei Bartenwalen kennt man eigentlich nur aus einer Publikation von 1995 so eine Beschreibung eines Luftblasenrings. Und seit den 2000er Jahren gibt es eben, ich sage mal in Anführungszeichen, gehäuft diese Beobachtungen über Whale-Watching-Touren und Co., dass Buckelwale in der Gegenwart von Menschen diese Luftblasenringe produzieren. Und das ist tatsächlich die Forschungsfrage, die sich das Autorenteam rund um Fred Sharp gestellt haben. Warum produzieren sie
diese... Können Sie das mal beschreiben, was passiert da genau? Also der Wal liegt im Wasser, ja?
Ja.
Und dann?
Der liegt... Tatsächlich liegen die Wale dort sehr ruhig im Wasser. Also entweder sind sie wirklich komplett bewegungslos oder treiben recht passiv vorwärts, liegen horizontal im Wasser und dann stoßen sie über ihre Blaslöcher diese Luftblasen aus. Und das sind unzählige Luftblasen, die sozusagen radialstrahlförmig, also dann einen Ring produzieren. Und die schäumen das Wasser so dicht auf, dass es eine weiße, undurchsichtige Luftblase ist und die auch sehr groß wird. Und die Farbe und die Undurchsichtigkeit und die Größe ist eben auch der große Unterschied zu den durchsichtigen kleineren Luftblasen, die wir von Zahnwalen kennen.
Wie kommen denn die Forscher auf die, ich sag mal, verrückte Idee, diese Ringe könnten der Kommunikation mit uns Menschen dienen, nach dem Motto, hallo, ich bin Twain, wer bist du?
Ja, tatsächlich haben die Forschenden auch Drohnenflüge ausgewertet und tatsächlich auch mehrere Tausend, an die 5000 Drohnenflüge, um zu schauen, finden denn diese Luftblasenringe, finden die denn auch statt von Buckelwalen, wenn keine Menschen in der Nähe sind? Ah. Und tatsächlich gibt es dafür null Evidenz. Mhm. Ne? Also es gibt keine Beobachtungen über einen Drohnenflug von so einem Luftblasenring. Mhm. Es sind tatsächlich nur Begegnungen mit Menschen, die diese Luftblasenringe, wo diese Luftblasenringe dokumentiert sind. Also schwimmende Leute oder eben meistens Menschen, die im Boot sitzen. Hm. Ja, und diese Begegnungen eben mit den Buckelwalen haben. Und
was ziehen die Forscher daraus für Schlüsse in ihrer Studie?
Ja, also tatsächlich werten sie das als einen auf jeden Fall Annäherungsversuch. Muss dem gegenüberstellen, die Tiere könnten die Situation ja auch einfach verlassen. Und man kennt Buckelwale und ihr Verhalten insofern auch recht gut, dass man annäherungsgetriebenes, neugiergetriebenes Verhalten auch durchaus von aggressivem Verhalten und auch Fluchtverhalten abgrenzen kann. Und wenn ein Tier in der Nähe ist und ein Großteil der Tiere von diesen 12 Begegnungen sich auch den Schwimmenden und Bootfahrenden angenähert haben, dann spricht das ja erstmal für eine Kontaktaufnahme. Und Kontaktaufnahme erstmal verbal oder nonverbal ist egal, ist auch immer eine Form der Kommunikation. Und da gibt es jetzt aber diese zwei Fragen. Ist das eher ein spielerisches Verhalten? Wollen die Buckelwale die Menschen zum Spielen auffordern? Oder kommunizieren sie tatsächlich atypisch, also nicht so, wie Buckelwale untereinander miteinander kommunizieren, sondern wie Buckelwale mit uns Menschen versuchen zu kommunizieren? Das sind eigentlich diese zwei Interpretationsmöglichkeiten. Und Spielverhalten von Buckelwalen kennt man tatsächlich recht viel und hat man auch in diesen Begegnungen beobachten können. Das heißt, die Buckelwale sind entspannt, die drehen sich um ihre Längsachse, sie schlagen entspannt mit den Flippern und ihren Fluken auf die Wasseroberfläche und sie kommen auch gucken, also regelrecht rangeschwommen, teilweise bis weniger als eine Körperlänge von im Schnitt 13 Metern, schauen mal aus dem Wasser raus, gucken, was die Leute machen. Also es ist schon etwas sehr Interaktives.
Und Sie würden sagen, das, was die da beschrieben haben, halten Sie durchaus für möglich, also als freundliche Annäherung an uns Menschen?
Ja, also das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Das Autorenteam rund um Fred Sharp, die haben das wirklich auch im methodischen Ansatz sehr solide dargelegt. Die Beschreibungen, also die Wiedergabe von Augenzeugenberichten und Foto- und Videodokumentation, haben sie wirklich sehr gut dargelegt. Und daher, dass man aggressives Verhalten von Buckelwalen, entweder Männchen untereinander oder Buckelwale in Bezug auf Angreifer, wie zum Beispiel andere Wale, Orca-Wale, Killerwale, oder eben auf der Flucht von Menschen. Wir hatten ja auch Walfangzeiten hinter uns. Jetzt seit 1966 sind die Buckelwale vor allem ja auch geschützt. Daher kennt man auch fluchtartiges, aggressives Verhalten. Und das findet sich in keinster Weise tatsächlich in diesen Begegnungen mit den Menschen.
Faszinierend. Über eine Studie der UC Davis University in Kalifornien, die Biologin Dr. Manja Voss vom Museum für Naturkunde Berlin. Frau Voss, danke, dass Sie das sich für uns angeschaut haben, für die Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, ich danke auch.
Schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Zahnpasta macht Orangensaft ungenießbar. Der erste Schluck O-Saft nach dem Zähneputzen schmeckt unangenehm bitter. Das liegt an einer bestimmten Substanz in der Zahnpasta, dem sogenannten Natriumlaurylsulfat. Es blockiert die Rezeptoren unserer Zunge, die für Wahrnehmung von süßem Geschmack zuständig sind. Außerdem beseitigt Zahnpasta genau die Verbindungen in unserem Mund, die bitteren Geschmack reduzieren. Die gute Nachricht: Es gibt Zahnpasta ohne Natriumlaurylsulfat. Mit der schmeckt der Orangensaft gleich viel besser.